Rebecca, B3CCA here at WXW, and you should be listening to Catch Club because it's the best podcast ever.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuits. Mania Week ist zwar vorbei, aber darüber reden wir noch nicht, denn wir müssen ja alle noch ein bisschen Zeit haben, den ganzen Bums zu gucken und uns über Wrestling zu berieseln. Aber wir reden über etwas, was davor stattgefunden hat, nämlich über Blut, Gewalt, Geil, ICW, No Holds Barred, die vielleicht letzte Show, Fragezeichen, das erfahrt ihr am Ende der Ausgabe. Mache ich natürlich nicht alleine, wenn es darum geht, sondern der gute Sebastian, den habe ich mit mir.
Ja, hallo Drew. Ist schön, dass wir darüber nochmal reden können. Fragezeichen. Weil, ja, wir werden wahrscheinlich nicht zum letzten Mal über, ich sag mal, diese Konstellation von Leuten reden. Vielleicht nicht über den Namen, aber da reden wir ja später noch drüber.
Genau, also in gewisser Art und Weise war es wahrscheinlich schon irgendwie ein Ende. Vielleicht aber auch das Ende von einem Anfang, man weiß es noch nicht.
Also beides so ganz, quasi.
Ja, beides irgendwie. Ja. Es war quasi Exodus und Genesis.
Ja, genau.
Wenn man so will, aber da reden wir gleich ausführlich drüber. Genau, es war nämlich wieder ein Doubleheader hier von ICW No Holds Barred. Einmal natürlich, also hier bei Cage steht es als In the Pit We Just Fight. Eine Pitfighter-Show war es ja eigentlich nicht. Ich glaube, bei IWTV war es irgendwie, hieß es irgendwie Vortex Pit oder irgendwas mit Vortex auf jeden Fall, ne?
Ja, auf jeden Fall.
War auch kein Pit, sondern es war im Prinzip eine No-Ring-Show dann halt. So eine Bar mit Außenbereich quasi, so mit Biergarten oder so oder sowas halt, und da, wo dann quasi der Außenbereich ist, da hat man dann quasi so Absperrungen gemacht und da hat man dann quasi den Ringersatz gemacht, so ein paar Matten ausgelegt und dann hat man quasi so eine No-Ring-Show halt gemacht.
Das war die Tennessee Avenue Beer Hall, also absolut richtig, was du gesagt hast.
Genau, gab dann auch nochmal so einen kleinen Einblick dann quasi innen in der Bar. Also quasi waren es dann No-Ring, Fortscon, Anywhere-Matches so ein bisschen. Ja, so viel kann man nicht drüber reden, weil leider wurde die Show dann nicht komplett gezeigt. Die Show musste dann nämlich nach dem vierten, beziehungsweise im Prinzip dann nach dem dreieinhalbten Match abgebrochen werden.
Ja, die Leute, denen das Ganze da gehörte, fanden es wohl nicht so gut, dass die ja teilweise da die Bar mit demoliert haben und vielleicht ein bisschen sorglos mit anderen Leuten Eigentum umgegangen sind.
Ja, wobei man da jetzt ja irgendwie sagen muss, die waren ja auch, glaube ich, schon mal in dem Venue. Von daher frage ich mich dann halt so, was haben die jetzt da erwartet? Also Danny DeManto wird da ja wohl hingegangen sein, wird denen ja wohl gesagt haben, was das so für eine Liga ist, die da veranstaltet. Also, wobei man natürlich sagen muss, gerade im ersten Match ist mir das aufgefallen, da ging es ja auch mal raus aus diesem Pit da halt quasi in den Innenbereich. Da ist ja dann schon irgendwie Lucky 13 da gegen irgendwelche Stühle und Barbereiche da geworfen worden. Also man hätte ja trotzdem schon ein bisschen vorsichtig sein können, aber...
Ja, ist so eine Mischung aus beidem.
Ist irgendwie so eine Mischung aus beidem. Gab halt Gerüchte, dass die Cops da wohl irgendwie, die Polizei da wohl irgendwie war. Das haben sie im Kommentar auch so ein bisschen gesagt. Man hat aber keine jetzt im Tape gesehen. Also ich denke, wahrscheinlich war es auch eher so, Leute, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Macht das jetzt hier bitte, beendet das jetzt hier bitte, sonst muss ich die Polizei rufen. Ich glaube so.
Denke ich auch, ja, genau.
So auf dem Niveau. Also da ist jetzt nicht, ne, liebe Zuhörer, dass ihr es nicht falsch versteht, da sind jetzt nicht irgendwie die Leute in das SWAT-Team gekommen, hat die Wrestler auf den Boden geworfen und dann ist irgendwann die Kamera geendet. So war es nicht. Ne? Also man hat auch dann zumindest das letzte Match halt noch zu Ende geworkt und dann musste man halt das Ganze beenden. Deswegen finde ich auch, kann man das jetzt hier irgendwie nicht so wirklich bewerten?
Habe ich auch nicht.
als Show. Wir können ja kurz mal die Matches durchgehen und du droppst einfach irgendeinen kleinen Einwand. Hat quasi angefangen mit einer Promo von DeManto, wie halt immer, ne? Dann kamen halt Lucky 13 und Angel Metro raus. Daraus ist dann halt quasi der Opener gebucht worden, weil Vixen dann auch rauskam zwischen Vixen und Lucky 13. Das war in Ordnung.
War okay. War jetzt nichts Spektakuläres, aber war in Ordnung.
War in Ordnung, genau. Dann gab es halt Dimitri Alexandrov, der JB Anderson besiegt hat. Das war noch weniger in Ordnung, also war okay, aber JB Anderson ist halt auch nicht so geil, ne?
Ich wollte gerade sagen, das Problem war hier nicht die
Mikroalexa-Würfe. Ja, bei weitem nicht, denn der ist fantastisch. Ja, da gab es halt eigentlich Dr. Redacted gegen Reed Bentley. Das ist aber, da gab es halt einen Eingriff von John Wayne Murdoch und dann ist es halt im Tag Team Match geendet mit den Rejects, also John Wayne Murdoch und Reed Bentley gegen Dr. Redacted und Jimmy Lloyd quasi als Preview. Ja, für den Tag danach. Ja, das war nicht schlecht, wahrscheinlich von den Matches, die man gesehen hat, das Beste noch.
Ja, war ganz unterhaltsam. War jetzt auch nicht das Beste Match von Roman Mark oder Redacted, aber das war schon recht unterhaltsam.
Ja, genau, aber ja, was willst du da groß sagen? Also ich finde, dass dann, da werden da sicherlich noch mehr Matches kommen. Ich glaube, es war ja sogar eine Mystery-Card, ne? Da werden halt sicherlich noch so 3-4 Matches mehr gekommen. Ja, was willst du halt bewerten? Also ich finde, dann ist es auch unfair, irgendwie da eine Bewertung abzugeben, weil Was willst du dazu sagen? Das war jetzt keine vollständige Show oder sowas halt, ne? Ist dann halt ärgerlich gewesen. Aber zum Glück hat das ja die Show danach nicht beeinträchtigt. Die Volume 97, die fand dann ganz normal statt am Tag drauf, war dann auch wieder in der normalen Halle, also keine No-Ring-Deathmatch-Show, eine ganz normale, also reguläre ICW-No-Holds-Barred-Show. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr zu der Vortex-Show zu sagen hast, dann würden wir da einfach reinspringen.
Sehr gerne, springen wir rein.
Wunderbar. Dann ging es da auch direkt los mit, natürlich auch wieder mit einer Danny DeManto-Promo, der gesagt hat, ja, ich kann nicht antreten, weil ich habe mich verletzt an meinem Bein, ich humple und sowas halt. Da kam Schleck raus, hat gedacht, so, ja, guck mal hier, ne, du hast nur Angst vor mir und sowas. Die haben sich ja irgendwie die letzten paar Mal schon angebieft. Das Match sollte ja auch schon mal vorher stattfinden, ist da ja auch, ich glaube, in Chattanooga sollte es stattfinden, ne? Dann ist es ja verschoben worden. Nee, vor Chattanooga sollte es stattfinden, dann ist es verschoben worden. Ich glaube, da konnte Schleck nicht, genau, da war Schleck, Da war Schleck in der Schlange, in der Armschlange drin, Schiene drin.
Genau.
Da war er verletzt und ja, da hat halt Schleck gesagt, da komm hier, ne, du hast nur Angst vor mir. Ich war auch bereit, meinen CCW-Title, meinen CCW-Ultraweiten Underground-Titel aufs Spiel zu setzen. Ja, dann hat Danny da gesagt, haha, du bist auf mich reingefallen, weil ich hab dich gebaitet, ich bin gar nicht verletzt, ich wollte dich nur dazu bringen, dass du deinen Titel aufs Spiel setzt. Ist ja nicht so, als ob er jetzt Promoter wäre und irgendwie Match-Ansetzungen machen könnte oder sowas, aber okay. aber okay. Es ist halt so, ne, so ein bisschen dieser Danny DeManto-Stick oder sowas, einfach so ein bisschen der Effekt, der sowieso meistens mit Promos an, also von daher fand ich das dann okay. Das Match sollte es dann aber erst später geben. Da ging's los mit dem Opener, das war ein Tour de Three Falls Death Match, ne? Also quasi eine ganz normale, ne, wer 2 von 3 gewinnt. Gewinnt dann hier halt, wie man es so ganz klassisch kennt, nur halt dann im Deathmatch-Stil, was man als Deathmatch auch nicht so oft sieht, also das fand ich mal eine nette, erfrischende Idee eigentlich. Und da gab es dann die beiden Pillars gegeneinander, nämlich Tommy Vendetta gegen Malcolm Monroe III. Ja, Sebastian, fang doch gerne mal an, wie fandest du dieses Match?
Das ist quasi die Card-Position, wo die beiden ja so ein Stück weit zu Hause sind, weil sowohl Malcolm als auch Tommy sind ja Hybrid-Wrestler, ich würde sagen Malcolm noch mehr als Tommy.
Ja.
Tommy ist schon mehr in Richtung Deathmatch, aber Malcolm ist wirklich so ein klassischer Hybrid-Wrestler. Und das war hier auch kein klassisches Deathmatch, sondern es war genau die Art von Hybrid-Wrestling, die vor allen Dingen Malcolm Monroe III gut zeigen kann. Und ich würde auch schon sagen, dass das eines der besseren Matches der Show war.
Da würde ich mitgehen, absolut.
Weil ich fände es auch gut, dass, obwohl das Best of Three Falls war, das trotzdem noch so kompakt war. Und gerade für ein, ich hatte vorher so ein bisschen da Main Event und hinterher machen die ein Tour of Three Falls und dann geht das irgendwie 25 Minuten oder so. Das war überhaupt nicht so. Insofern, das fand ich noch echt ziemlich gut.
Ja,
ich würde sogar sagen, das war das zweitbeste Match der Show, würde ich, wenn ich so durchgehe, nochmal meine, ja, würde ich sagen, zweitbeste Match der Show.
Ja, absolut, würde ich tatsächlich mitgehen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte da auch echt Spaß. Aber das macht man ja auch so ein bisschen öfter, dass man die Pillars oder auch gerade Malcolm Monroe so in den Opener steckt, weil du sagst schon, er ist so ein Hybrid-Wrestler und meistens sind die Deathmatches oder die Matches, die sind nicht so full Deathmatch, sondern das sind eher so hardcore-ige Brawls so ein bisschen, was er so macht. Also Malcolm Monroe jetzt.
Richtig, der Hardcore-Boards oder was er auch kann, ist so mit High-Flying und so eher genau. In eine Flippy-Richtung. Genau, kann er auch.
Genau, also quasi so, ich sag mal so normalere Matches mit Hardcore-Elementen eher so ein bisschen. Und das finde ich eigentlich immer ganz passend, wenn man das in den Opener macht, weil dann geht es nicht direkt so Vollgas-Deathmatch los, sondern man fängt so ein bisschen, nur so als Einstieg so ein bisschen seicht an und dann steigert sich das immer so ein bisschen halt im Laufe der Card.
Richtig.
Finde ich dann eigentlich ganz anständig. Und es hat halt ein paar lustige Momente. Da hat halt Malcolm Monroe die Ringglocke genommen so in den Ring halt mitgenommen, wollte dann halt Tommy Vendetta da reinslammen. Oder hat die dann auch da reingesteppt und dann war das halt gar keine Ringglocke, sondern das war das, man kennt das sicherlich auch so aus Internet oder sowas, wo dann irgendwelche Gegenstände aus Kuchen gemacht werden. Und dann war das halt so, war das halt ein Cake, war das dann halt. fand ich sehr lustig, habe ich so auch noch nicht gesehen in einem Deathmatch oder im Match generell. Von daher fand ich das irgendwie,
das war
schon sehr kreativ, vor allem dann auch Malk Monroe, der da hin und wieder und sich nochmal so ein Stück genascht hat, ist ja auch klar, der hat da so einen leckeren Kuchen vor sich stehen, natürlich bedient man sich dann halt, ne, also, nee, das fand ich doch irgendwie lustig gemacht, das war dann auch, glaube ich, das Finish da irgendwie ein Piledriver oder sowas halt rein, ja, war ganz cool gemacht, da fand ich auch mal ein nettes Match von den beiden Technik-Partnern gegeneinander, man muss jetzt sagen, die haben so ein bisschen das Problem natürlich, dass, es gibt ja eh nicht so oft so viele Tag-Team-Death-Matches, und ICW hat halt keine Tag-Team-Teile, das heißt, du hast natürlich als Tag-Team nicht so viel zu tun, und da finde ich, kann man das durchaus auch mal bringen, wenn man die beiden mal so gegeneinander hier halt macht.
Auf jeden Fall. Erst recht, wenn die Reject auch was anderes da mal zu tun haben oder wenn sie im Einzelbereich sind, das ist ja auch noch so, wo man Tech-Matches machen kann, aber gibt's ja jetzt nicht wie Sand am Meer, die Tech-Teams, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Von daher fand ich das auch dann mal erfrischend. Da ging's auch direkt weiter. Dmitri Alexandrov, Wladimir Putins least favorite Wrestler, der traf auf, kann man ja schon sagen, aus der Region da halt, New York, New Jersey und sowas, schon eine absolute Legende, vor allem im Deathmatch-Bereich. Lucky 13?
Ja, man vergisst das auch immer so ein bisschen, ne? Vor allem, weil er ja auch noch gar nicht so alt ist. Der ist ja erst 41, aber der ist halt schon 22 Jahre dabei.
Das stimmt, aber findest du ihn denn auch gut, Lucky 13? Es gibt ja auch Legenden, die nicht gut sind und die dann einfach Legenden sind, weil sie schon lange dabei sind und viel Deathmatch-Kram gemacht haben. Er ist okay, ne? Also schlecht ist er jetzt nicht.
Ich finde, in 2026 muss ich ihn nicht mehr sehen. Er ist jetzt aber auch nicht so, dass ich ihn sehe und sage, boah. Sondern er ist halt so da. Also er ist jetzt nicht JB Anderson oder
ja, das auf jeden Fall.
Oder so Anthrax oder Tommy Trainwreck oder so, das ist er jetzt nicht. Aber er ist auch niemand mehr, den ich sehen muss. So würde ich das ausdrücken.
Ja, ist richtig. Aber wie fandst du denn dieses Match denn?
Ja, das war dann auch typisch das, was man, glaube ich, von Lucky 13 in 2026 erwarten kann. Das war solide. Das war jetzt nicht super Hammer, das war jetzt aber auch nicht schlecht. Also, man kann auch schon mal sagen, Spoiler, das passt doch so ein bisschen zu der Gesamtshow, weil ich finde, die Show hatte so zwei so leichte Ausreißer nach oben, zwei, die vielleicht so ein bisschen schwächer waren, aber da war jetzt nichts wirklich Schlechtes, aber auch nichts richtig Gutes bei.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Weil ich würde fast schon sagen, das war schon eins der. Also es gibt zwei, drei Matches, die ich so im schwächeren Bereich sehen würde, und da zählt das ja wahrscheinlich zu, aber die sind trotzdem noch solide. Deswegen.
Ja, alles
solide. Also,
ja.
Ich fand es halt ein bisschen komisch, dass Lucky 13 ja gewonnen hat. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist recht. Ja, ich fand's auch solide. Also irgendwo im Mittelfeld von der Card mit Tendenz zu der unteren Region, aber jetzt auch nicht per se schlecht. Ging auch nicht zu lange, ne, mit 10 Minuten 28, also das war dann auch in Ordnung. Kann man das definitiv so machen. Dann geht es auch direkt weiter mit den einzigen beiden Frauen auf dieser Card, nämlich Vixen, die auf Angel Metro traf. Ja, was ist denn deine Meinung zu diesem Match, Sebastian?
Eigentlich relativ ähnlich wie das Match zuvor. Also auch hier würde ich sagen, das war jetzt kein Hammer, das war auch nicht schlecht. Hier hattest du auch einen Teil, der besser war und einen Teil, der schwächer war, und auch hier hat der schwächere Teil gewonnen in meinen Augen.
Das stimmt.
Allerdings verstehe ich hier den Ausgang. Weil Angel Metro ja auch in der Vergangenheit durchaus prominent platziert wurde und mit ihrer Vergangenheit, dass sie ja auch die Freundin von Crane war, ne? Von Marcus Crane, glaube ich.
Genau.
Sehe ich durchaus, wo da der Aufhänger ist, und finde das auch okay.
Ja, man versucht sie auch so ein bisschen aufzubauen jetzt als nächste große Deathmatch-Wrestlerin so ein bisschen.
Richtig, das ist durchaus konsequent. Man darf aber bei Angel Ventura nicht vergessen, er ist auch noch nicht so lange dabei, ne? Ist, glaube ich, 4 Jahre dabei. Wenn man daneben mal Vixen nimmt, die irgendwie länger dabei ist, als viele am Leben sind, die wir inzwischen im Indie-Wrestling sehen.
Das darf man auch nicht unterschätzen. Die hat ja auch schon die 20 Jahre plus auf dem Buckel. Also laut Catfish 23 Jahre. 2003 hat die angefangen.
Ja, wenn du mal guckst, so Jameson Chuck wurde Ende 2002 geboren, ne? Also.
Ja, so viel dazu, ja.
Billy Starks ist am 12.12.2004, 12.12. nicht, aber irgendwann im Dezember auf jeden Fall 2004 geboren worden. Das heißt also, die wurde sogar erst später. 12.12.2004, weiß ich tatsächlich, ist Erika Demir. Die ist nämlich genau auf den Tag 10 Jahre jünger als ich.
Ja, krass, ne?
Finde ich auch. Ja, nee, insofern, die ist schon lange dabei und das merkst du natürlich dann auch, aber Match war halt solide.
Ja, ich fand es auch solide. Man fährt halt auch immer so ein bisschen so eine ähnliche Match-Story mit Angel Metro, die halt dann irgendwie so viel einsteckt, ne, so bam, 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 quasi viel einsteckt und jetzt hat sie dann am Ende dann halt noch gewonnen. Ja, also war dann halt fein, ne. Mein Wichsen ist ja dann wahrscheinlich auch jetzt demnächst irgendwann wieder gen Australien, dann irgendwann wieder nach Hause wahrscheinlich.
Ja, ist die Frage, weil sie und Danny DeManto sind ja ein Paar. Und ich weiß nicht, wie die das auf Dauer machen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, so eine Fernbeziehung zu führen. Deswegen mal schauen.
Ja, das ist, ich glaube, das hat Danny mal gesagt, New York, also da in New York, wo er wohnt, und Melbourne, da wo Vixen halt wohnt, das sind irgendwie, von der reinen Kilometerstrecke ist das irgendwie die weit entfernteste Strecke irgendwie weltweit.
Ja, können wir vorstellen.
Oder eine der, weil das ist also schon, ja, Fernbeziehung Level over 9000.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auch die perfekte Überleitung. Denn wir reden jetzt über Danny DeManto. Der hat nämlich Schlag herausgefordert um den CCW Ultra Violent Title. Genau, das Match, also was wir eben schon angesprochen hatten, dann halt. Ja, Sebastian, was sagst du denn zu diesem Kampf?
Ich muss halt sagen, du hast ja gerade so ein bisschen die Vorgeschichte erklärt, dass Danny dann gesagt hat, haha, ich bin gar nicht verletzt und so. Dann trittst du gegen mir an. Du kannst mir trotzdem nicht sagen, dass Danny 100% war. Das glaube ich nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und
aber wann war Danny DeManto das letzte Mal 100%? Ne? Also,
das ist touché. Ja. Bevor er mit dem Wrestling angefangen hat, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Man muss halt sagen, er hat ja dann irgendwie gesagt, dass er einen Blutklot hat und sowas. Das war ja dann wohl irgendwie doch nicht so falsch, weil ich weiß nicht, gesehen hast, 2 Tage später hat er dann gesagt, ja, ich war jetzt übrigens im Krankenhaus und so. Oder ich war beim Arzt, wo ich mir denke, und dann siehst du das Match, wo Schleck immer wieder auf dieses Bein geht. Boah, weiß ich nicht.
Ja.
Ich muss sowieso sagen, das Match an sich war jetzt auch nicht schlecht, aber ich habe immer so ein bisschen Unwohlsein bei Danny DeManto Matches. Oder oft.
Ja, das stimmt.
Und das war hier auch wieder ein bisschen so. Schleck ist halt Schleck. Ich find Schleck nicht schlimm. Ich finde ihn aber auch nicht gut. Ich finde die Matches meistens so okay bis solide, selten weniger, selten mehr. Und das hat sich ja, ich meine, das Ganze hatte eine gewisse Emotionalität. Ich weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hast, dass Danny ja sogar am Anfang auf den Fake-Stabbing-Incident angespielt hat gegenüber Schleck. Sich da quasi noch drüber lustig gemacht hat. Insofern hat man da schon ein bisschen auch Interesse aufgebaut, sage ich mal. Aber wie gesagt, war solide, aber bei manchen Sachen denke ich mir immer so, weiß ich nicht, Danny, ob das sein muss.
Ja, vor allem Danny DeManto, der sagt ja auch gefühlt bei jeder Promo oder nach jedem Match oder sowas halt, sagt er, ja Leute, ich kann nicht mehr, ich brauche eigentlich eine Pause, ich bin fix und fertig. Ja, ich bin fix und fertig, es geht eigentlich nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Und nächste Show ist ja wieder auf der Karte, ne, also, oder kämpft halt wieder.
Hast du das live auch von dem mal gesehen?
Ich glaube nicht, nee.
Also, das ist wirklich so, sie begleiten dann verschiedene Shows und nach jeder Show sitzt er da und sagt, ich bin zu alt dafür, ich kann das nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. So. Sofort in der nächsten Show, wie er sich wieder warm macht und so. Und das geht inzwischen so weit, dass er hat mal gesagt, er spricht mit seiner Mutter da nicht drüber, er erzählt ihr nichts, er weiß aber, dass sie sich das irgendwie dann doch anguckt. Und er hat gesagt, wir beide tun immer so, als würde ich sage immer, ja, ich wrestle noch, mach keine Deathmatches mehr. Und wir beide tun immer so, als wäre das wahr, damit wir keinen Streit kriegen. Also, Danny DeManto, Deathmatch Wrestling, das ist schon eine toxische Beziehung.
Das ist absolut eine toxische Beziehung. Das ist, ich will nicht mehr. Und Deathmatch Wrestling sagt immer, Danny, komm zu mir zurück. Diesmal wird alles anders. Nein, du verletzt dich nicht. Diesmal wird alles anders. Gibt kein Glas, kein Stacheldraht. Und Danny sagt, okay. Und dann fällt er wieder in Glas, fällt er wieder in Stacheldraht.
Wahnsinn.
Ich fand das dann auch soweit okay. Vielleicht ein bisschen lang für das, was es war mit 14 Minuten. Dann okay. Ich glaube, aber man muss ja auch sagen, ich glaube, es hat ja auch keiner damit gerechnet. Das wäre ein cooler Moment gewesen, aber es hätte halt auch keiner damit gerechnet, dass jetzt irgendwie Danny DeVito den Titel gewinnt, ne? Seien wir jetzt auch mal ehrlich. Wobei.
Ich glaube, das hätte man als CCW auch nicht so lustig gefunden, weil ich glaube, die sind nicht so super gut, auf den zu sprechen.
Und deswegen hat es mich ja überhaupt gewundert, dass es das Titelmatch, also dass das Titelmatch machen konntest. Also, ja. Dass es den Titel überhaupt auf dem Spiel stand, aber ich stimme dir dazu. Also, das wäre auch so ein richtiger Glitch in der Matrix, so Danny DeManto bei CCW oder sowas halt. Ne? Also, das wäre schon wild.
Das ist mal richtig, dass das auf der Karte ist. Sagen wir mal ehrlich, CCW muss dazwischen nehmen, was sie kriegen können. Die dürfen ja, nicht mehr oberisch sein, also.
Das ist natürlich auch absolut richtig. Also, das bisschen Exposure, was sie da kriegen, indem halt gesagt, denen ihr Titel auf dem Spiel steht, nehmen sie halt mit. Da hast du absolut recht.
Deswegen sind sie ja auch im Mai bei dem Festival auf Demo bestellt dabei.
Da hat sich auch was nicht gesucht und trotzdem gefunden.
Ja, schon, das muss man sagen.
Ja, gut, dann würde ich sagen, dann kam danach aber wieder ein Deathmatch, was dann wieder ein bisschen besser war, fand ja. Ich.
Ich würde sogar sagen, das war das drittbeste Match der Saison.
Ja, da würde ich dir zustimmen, absolut. Das war auch ein bisschen länger, aber hier war es dann okay, aber hätte man vielleicht auch ein bisschen streichen können, aber passt schon irgendwie. Eric Ryan gegen Reed Bentley, dann hau mal raus, Sebastian.
Ich finde halt, dass das Match sofort begonnen hat und dass die eigentlich durchweg auch Action gezeigt haben. Und dass man auch gesehen hat, hey, das sind Leute, die können mit den Gegenständen umgehen und machen das öfters. Ich muss halt sagen, ich verstehe, warum Leute Eric Ryan mögen oder ihn gut finden, aber der gibt mir emotional nichts. Also das ist ein guter, ziemlich guter Deathmatch-Worker, der aber nicht wirklich viel mehr auslöst. Und bei diesem Match hat man das so ein bisschen wieder gesehen, weil mir dann zum Beispiel der Opener oder auch ein anderes Match, wo wir gleich noch besser gefallen haben. Und es wäre auch besser gewesen, wenn es ein bisschen kürzer gewesen wäre. Das muss man auch sagen. Also fast 18 Minuten hätte das nicht gehen müssen. Trotzdem absolut anständiges Match und von diesem, ich sag jetzt mal, allem nach dem Opener und allem vor dem Main Event, also dieser Mittelteil quasi, war es das beste Match, würde ich sagen. Sogar ziemlich deutlich.
Ja, absolut. Ich meine, aber du hast ja eigentlich auch zwei absolute Top-Deathmatch-Wrestler hier halt. Du hast gerade schon Eric Ryan gesagt. Also das mit dem Emotionalen, da stimme ich dir zu, aber so rein objektiv ist es halt schon ein guter Deathmatch-Wrestler, das kann man ja auch schon sagen, ne?
Aber ich persönlich kann Reed Bentley zum Beispiel mehr abgewinnen.
Absolut. Ist auch nochmal ein Ticken besser. Der ist sehr underrated. Der ist halt, das Problem ist halt, ich glaube, da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, du bist halt automatisch irgendwie underrated, wenn dein Tag-Team-Partner halt John Wayne Murdoch ist, ne? Also dann hast du nicht so viele Möglichkeiten, um irgendwie herauszustechen, weil halt, John Wayne Murdoch ist Top-Tier-Deathmatch-Wrestler, das ist der beste Deathmatch-Wrestler aktuell wahrscheinlich und auf All-Time ist er in den Top 10 safe. Also, da hast du natürlich auch einen schwierigen Maßstab halt, ne? Aber deswegen ist er trotzdem natürlich ein bisschen unter Wert, da würde ich absolut zustimmen, ist kein verkehrter Reed Bentley, deswegen auch gut, dass er gewonnen hat.
Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, tatsächlich, du hast das sehr gut gesagt, dass John Wayne Murdoch in der Top 10 of all time ist. Reed Bentley, würde ich sagen, ist auf jeden Fall aktuell in der Top 10 der besten amerikanischen Deathmatch-Wrestler.
Auf jeden Fall.
Was ja auch schon super ist, aber wenn mein Partner ist, der Top 10 aller Zeiten ist, wirkt das halt nicht mehr so groß, ne?
Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber das ist halt so, ja, ne, ich sag mal, wenn du eine 7 oder sowas bist, aber der andere Part ist halt so eine 10 von 10, dann ist es halt so schwierig, ne? Aber ja, ist ja trotzdem okay. Die machen ja auch viel Stuff dann zusammen oder sowas. Oder auch als Tag-Team sind die dann auch absolut gescheit. Und Reed Bentley auch guter Typ. Also schon ein bisschen underrated, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Dementsprechend war das Match dann auch fein.
Ja.
Ja, was dann weniger fein war, aber immer noch okay war dann Slade gegen Casanova Valentine. Also, ich weiß zum Beispiel Morbo, liebe Grüße an der Stelle, der findet ja Casanova Valentine jetzt nicht so geil.
Ich glaube, das ist mit der Messe, der wenigsten mag.
Ja, also so schlimm ist jetzt bei mir, also das ist jetzt kein Hass-Wrestler von mir, sag ich jetzt mal. Ich bin ihm halt weitestgehend irgendwie neutral gegenüber, aber ich muss auch sagen, ich sehe den nicht so oft wrestlen tatsächlich halt, weil der halt bei CW nur ins Bad ist, der jetzt nicht so oft. Ich glaube, der war auch hier nur auf der Card, weil es jetzt das vermeintliche Ende ist und weil er halt bei der ersten Card war. Also bei Noro's Bart 1.
Was ja durch Rock ist auch. Oder durch Rock fällt auch.
So, ne? Genau. Der ist ja nicht so oft da und bei GCW ist er ja zum Beispiel auch gar nicht so oft. Zumindest als Wrestler. Ich glaube, der macht viel so, so Crew und sowas halt, ne?
Genau, ja.
Und am berühmtesten ist er halt dafür, dass in seinem Garten halt oft die 4th of July Show stattfindet nee, stimmt, das ist ja gar nicht. Das ist doch gar nicht. Das ist doch, wer ist denn das nochmal?
Meinst du jetzt, du meinst jetzt nicht die GCW-Show zum Force of
Shadow?
Das ist bei Lauderdale. Oder bei Lauderdales Eltern. Und beim letzten Mal war Backyard Wrestling im Anwesen von 911. Das ist ja der Vater von Big Vin.
Denn Big Vin war es. Entschuldigung, ich habe Big Vin und Casanova Valentine gerade verwechselt. Ich dachte, Casanova wäre der Sohn von 911.
Nee. Big Willen ist ja so. Aber Casanova Valentine veranstaltet tatsächlich zum 4. Juli auch Shows. Deswegen war ich kurz irritiert, weil okay. Der hat ja eine eigene Liga, dieses New Fear City. Da gibt es auch eine ganz lustige Dokumentation drüber. Ich weiß gar nicht, ob das weiß oder ich weiß gar nicht mehr, die da gezeigt haben,
wie
er dann in einem Hardware-Store und dann sich Nägel geholt hat und dann gefragt hat, ob man da reinfallen kann und so. Das fand ich sehr witzig. Und der hat ja eine eigene Liga, die heißt New Fear City. Die machen vor allen Dingen so No-Ring. Also die machen nur No-Ring-Shows. Ja,
er ist ja auch the King of the No-Ring, ist er ja.
Genau. Und die haben jedes Jahr eine Show, so um 4. Juli rum, die heißt The Great American Trash.
Stimmt, ja, du hast natürlich recht.
Die hab ich zweimal schon gesehen. Da gab es unter anderem mal Cheeseburger gegen Hotdog Starks. Das ist mir noch sehr im Kopf geblieben. New Fear City ist auch so, entweder veranstalten die so draußen, wie zum Beispiel bei Great American Trash, das weiß ich gar nicht, in irgendeinem Park oder so, dann sind die oft in so einer Underground-Bar und die beste Show sind aber die, ich hab mal nachgeguckt, was das ist, das sieht wirklich aus, als wäre das einfach so ein Waldparkplatz. Und das ist wohl der Anfang von irgendeinem Wanderweg oder so. Und da ist wohl auch so Naherholungs, da sind so, wo du grillen kannst und so. Aber das ist wirklich so ein Park oder so ein Parkplatz, so ein Schotterparkplatz. Und wenn die dann schon weit da rechts bohren, sind die quasi im Wald.
Ach so, geil.
Da haben die auch schon mal Chance. Also man muss auch sagen, er ist halt schon so eher der schrammelige Deathmatch.
Ja, absolut.
Und er ist halt so ein bisschen der Inbegriff von beleibter Typ, der mit Sachen zuschlägt. Es gibt da Schlechtere in dem, was er macht, das muss man auch sagen, aber er ist halt jetzt nicht der krasse Storyteller oder der krasse Hybrid-Wrestler. Also der hat halt eine gewisse Decke.
Ja, absolut. Deswegen fand ich es auch krass, dass er gewonnen hat hier gegen Slade.
Ja, fand ich auch überraschend, weil Slade ja auch eigentlich im Gesamtkontext der größere Name ist.
Ja, und der ist ja auch öfter bei ICW und Woods Bart, von daher schon crazy irgendwie, aber ja gut, so ist das halt manchmal, ne? Aber was sagst du denn zu dem Match selber?
War vielleicht das schwächste Match? Ja. Ja. Wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter als Lucky 13 gegen Dimitri Alexandrov. Jetzt auch nicht katastrophal. Also, war zumindest noch okay, würde ich sagen. Ich muss halt sagen, ich glaube, ich finde es schon schlechter als Lucky 13 gegen Dimitri Alexandrov, weil der Vorteil, den Lucky 13 und Dimitri Alexandrov hatten, ist, das ging halt nur 10,5 Minuten, das hier ging fast 14.
Ja, das war dann auch schon wieder lang. Das auf jeden Fall, ja, war dann okay, aber so kurz vor Main Event dann nochmal sowas Kleineres war dann auch in Ordnung, finde ich.
Das stimmt. Also wenn du es irgendwo hast, dann auf der Position ist.
Ja, definitiv. Dann gab's doch direkt den Main Event, American Deathmatch World Title Match. Der Champion John Wayne Murdoch verteidigt gegen Dr. Redacted. Ja, ich denke, da kann man sich schon mal einig sein, auch alleine wegen dem Moment am Ende dann. Das war auf jeden Fall das Match of the Night dann, ne?
Ganz klar.
Ganz klar, das war schon gut. Aber du hattest dann auch wirklich zwei, ne? So in anderen Matches hattest du mal so, wo so das Kräfteverhältnis schon so ein bisschen unterschiedlich sind. Klar ist hier natürlich immer noch ein Gap zwischen Dr. Redacted und John Wayne Murdoch, aber du hattest zwei gute Deathmatch-Wrestler halt. Das wollte ich damit sagen.
Der Gap ist vor allen Dingen bei der Vielseitigkeit, weil ja. Murdoch kann halt alles im Deathmatch-Bereich und Redacted ist halt ein Deathmatch-Spot-Monkey. Das macht er ziemlich gut, finde ich, aber er hat halt eine ganz klare Richtung.
Ja, absolut, natürlich. Aber trotzdem gutes Match, ne? Die haben viel gegeben. Dr. Redacted natürlich der auch immer viel frisst dann halt und sowas. Dann immer wieder so so ein bisschen durchkommt. Und dann am Ende war es sogar der große Feelgood-Moment. Dr. Redacted hat den Titel dann gewonnen.
Finde ich super. Fand ich eine sehr gute Entscheidung.
Auch super, aber erzähl doch mal gerne, wie du das Match fandest.
Ja, das war halt genau das, was man sich eigentlich erwartet hatte. Ne? Es war wie auch wieder, Redacted hat wieder Redacted-Sachen gemacht, wie du sagst, was der frisst, das ist Wahnsinn. Also,
ja.
Dass der überhaupt noch irgendwie sich bewegen kann, wenn du siehst, was der alles in den Matches macht. Vor allen Dingen, ich finde bei ihm oft, er macht ja auch selber waghalsige Sachen, aber die krassesten Sachen gehen meistens eher gegen ihn, finde ich. Also er ist ja oft...
absolut.
Also die Sachen, wo ich wirklich denke, sind eher die, wo er kassiert. was aber natürlich als Gegner auch gar nicht so schlecht ist, weil dadurch sieht deine Offensive ja auch krass aus und das hat man hier auch gesehen, weil John Man Murdock ist schon der kontrolliertere von den beiden.
Ja, absolut.
Würde ich das mal ausdrücken.
Ja.
Insofern, das war fast so, innerhalb des Deathmatches fast ein kleiner Styles-Clash, würde ich sagen. Weil John Murdock ja schon auch eher so ein Storytelling-Deathmatch-Wrestler ist, der auch viel von der Psychologie lebt, aber auch so, ich sag jetzt mal, spotfest gehen kann. Und Redacted ist halt immer drauf, ne?
Also, ja, das wäre halt so, wie wenn es in einem normalen Wrestling-Match so einen Allrounder gegen so einen Highspot-Wrestler geben würde oder so.
Ja, genau.
Sowas halt von da hat gepasst. Ja, und dann, wie gesagt, cooler Moment, als dann auch nochmal alle rauskamen und sowas. Dr. Redacted hat den Titel gewonnen. Finde ich auch aus dem Aspekt gar nicht so schlimm. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein, in ein paar Minuten. So in gewisser Art und Weise hat jetzt alles irgendwie geendet und es geht dann jetzt irgendwie wieder neu los mit einem neuen Champion oder sowas, mit einem frischen neuen Champion oder sowas. Finde ich dann eigentlich passend.
Sehe ich auch so vor allen Dingen. Und wenn es einer ist, dann auch Redacted.
Ne? Ist ja, jetzt also
über die letzten Jahre wirklich auch eine der Identifikationsfiguren geworden. Also ich würde sagen, wenn du mir gesagt hättest, ey, sag mir mal drei Wrestler von ICW nur uns Bart, da würde ich, glaube ich, sagen, zwei davon haben wir hier im Main Event gesehen.
Ja, absolut.
Und bei dem dritten würde ich sogar fast sagen, das ist jemand, wo sich den Mann am Anfang wieder hinstellen musste und sagen musste, es tut mir leid, die und die konnten nicht kommen. Weil wenn ich auch sehr krass mit, als ich da mit uns war, ist jetzt ES Hoodfoot. Der konnte ja absolut. Leider nicht.
Ja, absolut.
Insofern, ja, Danny ist natürlich auch der Promoter, aber den sehe ich jetzt hier nicht als Wrestler, sondern den sehe ich natürlich als Promoter. Reed Bentley ist auch noch jemand, der eine Identifikationsfigur ist, aber also diese Story, dass man das mit Redacted jetzt quasi dann, ich sag jetzt mal, zum Ende der ersten Iteration der Promotion, oder lustigerweise war es ja gar nicht die erste Iteration, es war ja sogar schon die zweite.
Ja, das stimmt.
Es gab ja davor auch mal ICW New York und das hat sich ja dann erst vom Namen geändert, als Danny dann quasi von GCW weg ist und das dann übernommen hat. Aber zum Ende dieser Iteration ist es halt passend, dass es einer geworden ist, der diese Zeit halt so mitgeprägt hat.
Ja, und ich würde auch mal, man muss auch sagen, es ist dann irgendwie auch jetzt mal Zeit, dass Dr. Redacted mal irgendwie was Großes gewinnt, weil bei GCW, er war auch immer in den Turnieren, hat er auch nie irgendwie was gewonnen und sowas. Er war halt immer over, ne? Also die Leute gehen ja auch sehr steil auf ihn, ne? Er hat absolut seinen Stick und sowas halt, von daher finde ich es auch dann jetzt passend, dass man es halt so irgendwie macht. Ja, dann kommen wir doch mal zum Ende halt, ne? Dann waren halt alle im Ring, Danny DeMonte war im Ring. Wir kennen das, ne? Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, die Zukunft von ICW Nullspart ist ja so ein bisschen ungewiss gewesen, weil es ja da diese Klage gab gegen die Firma und dann war halt, ja, ich glaube, im Februar war ja der Gerichtstermin.
War es im März? Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall zu Beginn des Jahres, ja.
Genau, irgendwann jetzt zu Beginn des Jahres war halt dieser Gerichtstermin, wo halt quasi dann entschieden werden oder wurde, wie es jetzt weitergeht. Ja, und es gibt quasi eine schlechte Nachricht und es gibt eine gute Nachricht, denn Danny DeMonte hat dann ganz klar gesagt, das war jetzt hier die letzte Show von ICW NHB. Das ist jetzt vorbei hier. Das, ne, das war's wirklich halt jetzt hier, ne? Ist halt natürlich auch ein bisschen emotional gewesen, ne? Klar, seine Liga, die jetzt halt hier verschwindet. Ne, viele Wrestler halt, die hier lange für gewartet. Das ist halt im Prinzip die Deathmatch-Promotion gewesen in den USA.
Ja.
Und,
nicht nur in den USA. Also wenn du, da können wir jetzt natürlich wieder über Definitionen streiten. Aber GCW ist für mich keine Deathmatch-Liga.
Nee. Aber absolut nicht.
Weil sie halt mal ein Deathmatch haben, aber eigentlich sind sie ja Modern Day ECW. Ne?
Das ist eine Liga, die auch Deathmatches macht.
Genau. Aber wenn du wirklich Deathmatch-Ligen nimmst, wüsste ich nicht, wer in den letzten Jahren vor ICW North Bad gewesen sein soll. Also weder in den USA noch in Japan noch in
Mexiko. Ja, du hast halt auch Du hast ja vor allem auch in den USA, hast du, was Deathmatch League angeht, schon viel Trash dabei halt, ne? Also, also da ist ja wirklich von Schrammel in irgendwelchen Hinterhöfen oder Schrottplätzen bis zu Shows in Hallen und so, da ist ja wirklich alles dabei. Also es gibt da schon einen krassen Abfall, ne?
Man muss wirklich leider sagen, es gibt wenige seriöse Deathmatch Ligen. Ich würde sagen, wer da auf jeden Fall noch mit reinzählte, haben wir aus logistischen Gründen und auch aufgrund des Umzugs von Matt Tremont zugemacht, war H2O. Bei H2O, ja. Da war zwar das Niveau jetzt nicht super hoch, auch da hast du gemerkt, okay, so Undercard, Midcard, aber das zumindest gemerkt, da wurde seriös gearbeitet, da gab es gute Trainer, da war eine gesunde Einstellung, auch was Werte und so anging. Also H2O war auch eine Liga, wo ich gesagt habe, ja, die sind jetzt vielleicht nicht das allerhöchste Niveau, aber die arbeiten seriös.
Ja.
Aber dann wird's auch schon schwer teilweise, ne?
Ja, eben. Und hat aber gesagt halt, ne, ja, das war's jetzt. Quasi, also die Liga ist jetzt beendet im Prinzip. Er hat aber auch gesagt, ja, ich habe uns da noch mal ein bisschen mit dieser Klage beschäftigt und bei dieser Art von Klage ist halt das, also im Anführungszeichen das Positive halt, dass du, also in dem Fall mit du meine ich jetzt Danny DeManto oder jeder, der so eine Art von Klage kriegt, kannst du als Privatperson quasi nicht belangt werden. Für das Ganze. Das heißt.
Was in Deutschland hier, nicht so wäre.
Was in Deutschland nicht so wäre, da hast du absolut recht. Ja. Aber in den USA ist das mit den Rechtsformen und sowas alles ein bisschen anders. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ICW wirklich offiziell so eine, ich sag mal, so eine Firma ist oder so ein Verein ist oder ob das dann einfach quasi, ich sag mal, da gibt's einen Bank-Account für und ein Office oder sowas halt und das war's halt dann. Aber ist ja auch grundsätzlich egal. Auf jeden Fall, Danny als Privatperson muss da halt nicht haften für. Sondern das ist halt, die Klage ist quasi nicht er, sondern die Firma oder ICW Noritz Barth ist dann halt der
Konstrukt oder was immer, ja genau.
Das Konstrukt ist dann halt der Angeklagte. Ja, und wenn es den nicht mehr gibt, dann gibt es halt auch keine Klage mehr, ne? Beziehungsweise, ich glaube, das war die Alternative, war halt, du kämpfst halt und pumpst halt noch mehr Geld rein und weißt dann am Ende ja trotzdem nicht, ob du gewinnst. Oder es wird halt geschlossen, dann ist halt quasi der Case auch closed. So, das waren, glaube ich, die Optionen, die Danny DeManto hat. Und dann hat er gesagt, so, ne, ICW ist vorbei, aber No Holds Barred, NHB 100, das muss auf jeden Fall noch passieren. Das heißt, ICW ist tot, aber NHB wird es halt weitergeben. In welcher Form auch immer, wissen wir noch nicht. Er hat gesagt, das Geld ist quasi auf den neuen Bankaccount transferiert worden, ist überwiesen worden auf den neuen Bankaccount. Es gibt also schon einen neuen Bankaccount. Und ja. es wird halt irgendwie weitergehen als NHB halt dann. Man hat noch nicht gesagt, wann. Der hat gesagt, ne, wir brauchen ein bisschen Zeit jetzt hier quasi für die Sachen zu regeln. Das ist wahrscheinlich auch eine rechtliche Sache, da jetzt irgendwie da sowas halt zu aus dem Boden zu stampfen und sowas halt. Da kannst du wahrscheinlich einfach sagen, hier, ich habe meinen Zettel ausgefüllt, registriert uns da mal bitte als Institution oder sowas halt. Ne, da ist wahrscheinlich auch viel Bürokratisches und so weiter halt. Ne, hat er gesagt, da brauchen wir, gib uns ein paar Monate, dass wir das alles irgendwie klären können und so weiter halt. Und dann geht's halt in unabsehbarer Zeit halt. Dann irgendwann weiter. Ja, und dann bin ich halt auch ehrlich, also wenn halt jetzt halt der Deal ist, dass es halt einen anderen Namen gibt, wobei es ja nicht mal ein krass anderer Name ist, es ist halt von ICW No Holds Barred, ist es einfach nur noch No Holds Barred, dann kann ich mit dieser Lösung absolut leben, dann ist das fantastisch.
Ich würde sogar sagen, das ist die bestmögliche Lösung, die du finden kannst. Also das ist doch schon deutlich mehr, als ich erhofft hatte.
Ja, das hier hat sich ja zeitweise, hat sich das ja nicht so positiv angehört, ne? Nee.
Deswegen ist das auf jeden Fall eine positive Nachricht. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in diesem Kalenderjahr nochmal eine Show sehen.
Das würde ich auch nicht ausschließen, definitiv.
Aber vielleicht dann wirklich erst so Richtung Oktober, November vielleicht.
Ja.
Ich glaube auch dieses, wir haben ja gerade schon über Danny geredet, der beim jeden Mal sagt, oh, das war jetzt mein letztes Match. Ich glaube dieses mit dem, ja, wir machen das ja, weil wir die 100 noch voll machen wollen. Das glaube ich auch erst, wenn ich es gesehen habe. Wenn sie die 100 sagen, sagt er, ja, wir machen doch noch weiter. Also dass die dass wirklich bei 100 Schluss ist, das sehe ich nicht.
Nee, also das wären ja noch drei Shows jetzt. Das war ja die 97, das wären ja noch drei Shows dann. Das glaube ich auch nicht, weil, also wenn, dann kommen sie jetzt halt komplett wieder halt, ne?
Tatsächlich vorstellen, dass es einigermaßen normal weitergeht. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn NHB dann zurückkommt, dass es dann auch wieder. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit Überseeshows dann ein bisschen schwieriger werden könnte. Das kann sein. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn NHB wieder da ist, werden die auch wieder in die TWE Arena beispielsweise gehen.
Damit, ich glaube auch nicht, dass ich da, dass ich da viel. Das ist halt der gleiche Hund mit einem neuen Namen, so ungefähr halt, ne? Also, das glaube ich auch nicht.
Ausgetauscht, ja.
Ja, genau halt, ne? Also, da ist irgendwie auf der Tafel, da stand vorher ICW NHB und dann hat man mit dem Schwamm das ICW so weggewischt.
Genau.
Vielleicht lässt man auch einfach das Logo komplett so mit dem NHB einfach so, dass man halt, also, aber dann ist mir das auch lieber, weißt du, wenn das halt NHB heißt, anstatt dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, Chains Wrestling Association oder sowas heißt oder sowas, ne, dann ist halt, ne, der Spirit ist halt immer noch da, es ist so derselbe Name, es geht nicht so viel verloren, super, also bestmögliche Outcome eigentlich und dann sollen sie sich von mir aus auch jetzt ein paar Monate, keine Ahnung, von mir aus auch ein halbes Jahr oder sowas Zeit lassen und dann geht's halt weiter, ist doch geil, ist doch toll.
Finde ich auch. Insofern hat es dann doch sehr positiv geendet. Zu der Show insgesamt möchte ich aber noch sagen, ich fand sie, wir haben ja jetzt doch so ein bisschen, wir haben zumindest das Ende einer Ära gesehen. Wir haben nicht das gesamte Ende gesehen, aber so ja, das absolut. Ende eines Zeitabschnitts.
Schon.
Dafür fand ich die Show vielleicht ein bisschen schwächer, als ich erhofft hatte, weil die war jetzt nicht schlecht. Ich fand sie anständig, so 6 von 10 anständig, aber außer dem Opener und dem Main Event war jetzt nichts, wo ich sagte, das musste unbedingt gesehen haben. Und ich sag's mal, wenn das irgendeine Show gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja. Aber es war nun mal so der Abschluss eines Kapitels und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft.
Das stimmt. Definitiv. Aber ich find's halt nicht so schlimm, weil es ja dann irgendwie doch nicht das Ende war halt. Ne? Deswegen uns dann irgendwie doch weit. Also, aber du hast schon recht, es ist natürlich trotzdem irgendwie das Ende einer Ära, weil. Also. Das, was war, wird halt trotzdem weggehen. Es ist zwar quasi wie der Phönix aus der Asche wieder auferstanden, aber irgendwie ist es ja trotzdem schade, dass es jetzt so dann halt geendet hat, ne? Aber ja, wird schon dann ganz, ganz toll, wenn es dann wieder weitergeht. Aber du hast natürlich recht, es war jetzt nicht die Hammer-Super-Mega-Show oder sowas halt, aber vielleicht wollte man da auch gar nicht so krass jetzt irgendwie noch was raushauen oder sowas, weil man dann auch wusste, es geht ja irgendwie dann doch weiter. Also das hat ja Danny jetzt nicht in der Promo, als er im Ring war, ist entschieden. Das stand ja dann schon länger fest, ne?
Ja.
Von daher ist es halt fein. Ist halt okay. Und dann mal, also klar, es gab bessere Shows schon, aber es gab auch schlechte ICW-Shows. Also ist irgendwo dann so im Mittelfeld. Von daher ist es dann auch in Ordnung.
Ja, würde ich auch sagen.
Gut. In diesem Sinne, das war's mit unserer großen Review zu ICW No Holds Barred Volume 97 und ein kleinen bisschen von der Show davor und einen kleinen Ausschweifer dann, wie es weitergeht. Und dann sage ich vielen lieben Dank an den guten Sebastian, der das hier mit mir durchgegangen ist. Und natürlich auch danke an jeden, der zugehört hat. Und ich sage, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.